So, einen herzlichen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, mitten in diesen warmen Tagen. Ja, spontan, wenn es dir ganz arg warm ist oder du kurz was zum Trinken brauchst, hinten hier an der Theke hat es auf jeden Fall Gläser, falls du es kurz brauchst. In dem Teil vom Saal hier bläst zumindest mal ein Ventilator, wenn ein bisschen bewegte Luft gut tut. Sei willkommen. Und wenn die Hitze dich klatscht, gönnt ihr gern hier die Pause. Wir sind als Menschen gemacht mit einem Körper, der nicht unbedingt immer diesen Temperaturen gewachsen ist. Und so möchte ich zu Beginn der Predigt beten. Jesus, als Teil deiner großen weltweiten Familie sind wir beieinander heute Morgen. Und wir leben davon, dass du da bist, dass du redest, dass du dich zeigst mitten in das, was unsere Tage und Wochen füllt gerade. Mitten in das Hoffnungsvolle, in das Fragende, aber auch in das Besorgte, sei es ums eigene Leben oder um die Leben von Menschen, die uns wichtig sind. Und ich bitte dich darum, dass wir in dieser Gemeinschaft, von der du sagst, du bist mittendrin, dass wir erleben dürfen, wie du redest und dich zeigst. Amen. Heute Morgen möchte ich dir was Schönes zeigen. Also nicht bloß ein bisschen was Schönes, sondern was richtig Schönes. Ja? Bist du bereit? Ja? Halte dich fest, wie gesagt. Das muss man erst mal verkraften, diesen Anblick. Wir gucken mal gemeinsam kurz drauf. Halt kurz den Atem an, du brauchst die Luft, die dann in dem Moment da ist. Und, da hier unser Porsche Kfz hinter der Technik ist schon hier zusammengeklappt vor Lachen, als er das heute Morgen zum ersten Mal gesehen hat, das wird nicht mein neuer Dienstwagen. Ja? Einfach um alle Fragen gleich vom Tisch zu wissen, diese Gerätschaft mit 525 PS und knapp 300 km/h Spitze wird nicht mein neuer Dienstwagen. Aber wenn du jetzt was klopfen hörst, es könnte dein Herz sein. Oder das Herz der Person, die neben dir sitzt. Auch nicht. How, wow, wow, hey. Mit was für Menschen umgibst du dich, Cree? Was für ein Gerät. Porsche GT3 RS. Das läuft. Wie gesagt, hier bis knapp 300 km/h Spitze. Was glaubst du, wie schnell der ist, wenn an einer Achse die Räder fehlen? Wenn an der Vorderachse die Räder fehlen. Das ist ganz schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden auf jeden Fall. Da läuft nicht mehr viel. Ohne Räder kommt diese ganze Kraft nicht zum Tragen. Hier dabei ist es ja ein unglaublich schönes Auto, hinten sogar noch mit der schönen, hohen, breiten Biertheke, ja, mit einem Spoiler hinter drauf. Es sieht gut aus, aber ohne zwei der vier Räder oder ohne vier Räder kommt der eigentliche Nutzen, für den dieses Gerät gemacht ist, nicht auf die Straße. Und damit sind wir mittendrin in dem, was die aktuelle Predigtreihe so ausmacht, wo es darum geht, hier unter dem Titel, dafür sind wir gemacht, wofür hat Gott uns als Gemeinde gemacht. Das sind insgesamt 6 Einheiten und 4 Stück hatten wir schon. Und so einfach, ich lese dir nochmal die 4 vor, die wir hatten. Der erste, dreht sich um Anbetung. Hey, wir wollen Gott durch unser ganzes Leben ehren und lieben. Wir wollen ihn hochheben. Es dreht sich um ihn. Das zweite geht auf eine Ebene miteinander, wo es ums Dienen geht. Hey, aus Liebe dienen wir einander und unserem Umfeld mit dem, was uns an Möglichkeiten gegeben hat. Das dritte, aber das hat was mit Miteinander zu tun, geht um Gemeinschaft. Unsere Liebe zueinander, die kommt von Jesus und sie macht ihn sichtbar. Und das vierte, was wir hatten, da geht es um Jüngerschaft. Wir helfen einander als Jünger von Jesus zu leben. Alle 4 Aufträge, die haben manches gemeinsam, aber eine Sache insbesondere, nämlich sie lassen sich nur schwer oder gar nicht alleine leben. Sie lassen sich nur schwer oder gar nicht alleine leben. wenn du es nochmal kurz durchgehst, zu sagen, Anbetung, dieses, hey, ich möchte Gott durch mein Leben lieben und ehren, zu einem gewissen Maß geht es für mich persönlich. Ich kann die Entscheidung treffen und mich auf diesen Weg machen. Und doch, aus Erfahrung ist klar, gemeinsam funktioniert es anders. Funktioniert es definitiv für mich und wahrscheinlich vielleicht auch für dich deutlich besser. Das einander dienen mit dem, was Gott uns an Möglichkeiten gegeben hat. Wenn ich allein nur gucke, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten in diesem Raum sind, wo ich genau weiß, ich kann es nicht und ich brauche euch. Bei der Musik, bei der Technik, bei so vielem, wo ganz klar ist, hey, diese unterschiedliche Begabung, wenn die zusammenkommt, so wie die unterschiedlichen Teile vom Körper zusammenkommen, dann wird da ein Schuh draus. Wir brauchen einander. Und das dritte, Gemeinschaft, ja, wie es der Name schon sagt hier, alleine funktioniert es nicht. Und es geht auch noch mal um mehr als nur ein Hauskreis. In diesem Miteinander, in dem Jesus präsent ist. Und zuletzt Jüngerschaft, auch da ist es dieser Gedanke davon, hey, dass Glaube ein Mannschaftssport ist. Ja? Wie vorhin schon gesagt, wir brauchen die anderen, um im Glauben zu wachsen. Es macht einen Unterschied, wenn wir einander haben. Dafür sind wir gemacht. Bei all diesen vier Aufträgen wird es so sein, dass du sie in ihrer vollen Schönheit und in ihrer vollen Kraft dort erlebst, wo du ein konkretes, gemeinsames Zuhause für deinen Glauben hast. Und wenn das fehlt, dann wird es schwierig, dann kann es sein, dein Glaube entwickelt sich zu einem Porsche GT3 RS mit 2 Reifen statt mit 4. Und Theologe Jonathan Lehman, hier mit seiner aerodynamischen Frisur, der sagt hier, ein Christ ohne Gemeinde ist ein Christ in Schwierigkeiten. Ein Christ ohne Gemeinde ist ein Christ in Schwierigkeiten. Das klingt hart, aber trotzdem steckt eine gute Nachricht drin. Wenn er es auch negativ sagt, du kannst genauso positiv rumdrehen und sagen, hey, ein Christ, der eine Gemeinde hat, ist ein Christ, dessen Glaube zum Fliegen und zum Fahren kommen kann. Ganz anders, als wenn er alleine ist. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie die Idee von einem Amerikaner oder von deinem Pastor, sondern das ist ein Gedanke, der sich durch die Bibel hindurchzieht, dass dieses Miteinander, dieses klar zueinander gehören von Anfang an Thema ist und so zentral drinsteht, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, zueinander gehören und gemeinsam unterwegs sind. Wir hatten in der letzten Einheit schon mal diesen Klassiker aus Apostelgeschichte 2, wo es heißt, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, die trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln, also diesen Männern, die mit Jesus unterwegs waren, 3 Jahre lang, von denen unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie brachen das Brot miteinander und beteten. Ein Jünger von Jesus zu sein, das hat immer was von Zugehörigkeit, von Wissen, da gehöre ich dazu. Und von Anfang an wussten die Jünger von Jesus hier, die Nachfolger, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, hey, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen nicht primär, weil wir uns gegenseitig mögen und alle hier den gleichen Fußballverein mögen oder ein Herz für hier deutsche Rennwagen haben oder Sportwagen haben. Nein, wir gehören zusammen, weil wir gemeinsam Teil von Gottes Familie sind, weil wir gemeinsam an Jesus glauben. Und so lernen sie miteinander von Jesus. Was hat er gesagt und was bedeutet es für mich als Schüler, als Studi, als Mitbewohner, als Ehemann, als Rentnerin? Sie teilen ihr Leben miteinander, essen miteinander, feiern das Abendmahl miteinander. Sie beten miteinander für eine anstehende Klausur, für den Konflikt, für irgendwelche großen Entscheidungen. Sie sind beieinander und sie gehören fix zueinander. Und das führt zu einem fünften Auftrag, der sich um das Stichwort der Zugehörigkeit trägt. Wir finden in der Gemeinde unser verbindliches geistliches Zuhause. Lass ihn mal ganz kurz sacken. Kurzen Moment sacken lassen und spür mal nach, was er in dir auslöst. Was für Emotionen sich irgendwo hier in deinem Bauch melden. Welche Gedanken hier in deinen Kopf hochsteigen. Wenn du das hörst, dafür sind wir gemacht. Für Zugehörigkeit. Es ist gut möglich, dass dich dieses Wort verbindlich stört. Weil das von manchen vielleicht so etwas wie Druck erzeugt. Vielleicht, wenn du schon länger Christ bist, über viele Jahrzehnte auch hinweg, kann es sein, vielleicht erinnert dich das an eine Vergangenheit, die eben von Druck geprägt war, von dem, dass man da wirklich auch eng war und hier Leute wirklich vielleicht auch in etwas gemeindemäßig hineingeknechtet hat. Also sagst du, in sowas will ich nicht mehr zurück. Vielleicht liest du das, hörst du das heute und hörst skeptisch hin und fragst dich, brauche ich das wirklich? Ist es wirklich so? Oder es kann auch ganz genau andersrum sein, dass du drin sagst und sagst, ja, und? Martin, erzähl mir was Neues, was mir nicht schon zutiefst vertraut ist. Dieses, ja, das ist meine Gemeinde. Das ist meine Gemeinde, hier gehöre ich dazu, den Schatz, der da drin steckt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn geschmeckt, ich habe ihn für mich festgehalten. Lass uns noch mal kurz einen Moment an diesem Wort verbindlich bleiben, weil es eben so eine Wirkung hat. Es geht nicht um Pflicht, es geht nicht um Kontrolle oder um Druck. Ja, keiner von uns aus der Gemeindeleitung sitzt sonntags da mit dem Klemmbrett unter Tabelle und guckt, Anwesenheitsliste, ja. Das macht man bei meinen Söhnen im Kindergarten, da ist das auch durchaus relevant, weil die gebracht werden, müssen nachher auch wieder wegkommen, ja. Hier so, dass du keinen vergisst und irgendwo nachher im Kuschelzimmer verloren hast unter der dicken Decke, ja. Da ist es hochgradig relevant. Wenn es um Verbindlichkeit in Gemeinde geht, dann ist es nicht gemeint, dass wir Strichlisten führen. Es geht nicht um einen Druck. Verbindlichkeit heißt nicht, dass du hier nie mehr wegkommst. Es heißt, hey, ich bin bewusst da, ich bin erkennbar und verlässlich da und andere können auf mich zählen. Ich gehöre da dazu. Und es ist nicht die erdrückende Last oder die hässliche Erwartung, es ist mein Zuhause. Und natürlich kann es dennoch auch sein, hey, wenn wir als Gemeindeleitung einen Eindruck haben, hey, wir haben jemanden schon lange nicht mehr gesehen. Das ist wie, wenn du jemanden in deinem Umfeld schätzt und magst und ihn lang nicht siehst, dann kann es doch auch mal sein, hier, man schiebt dem mal geschwind eine WhatsApp zu und sagt, hey, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, wo bist du? Ja, geht's dir gut? Auch das kann dazugehören. Aber verbindlich ist nicht der Druck, verbindlich ist das, hier gehöre ich hin, hier bin ich gern daheim. Und diese Überzeugung, dass Glaube nicht nur so eine individuelle Geschichte ist, so ich mit Jesus, sondern eben auch mit dieser konkreten Gemeinschaft zu tun hat, das, wie gesagt, das zieht sich durchs Neue Testament. Und ich möchte auf eine relativ praktische Art mit dir kurz in diesen Abschnitt aus Hebräer 10 gucken. Ja, hat es doch ein paar gleich gemerkt hier so, ne? Sehr gut. Das ist der Test bei der Hitze. Funktioniert hier der Kopf. Lesen ihn kurz, nach Übersetzung der Basisbibel, wo es da heißt in diesen Versen. Wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist treu. Wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Und viel mehr wollen wir uns gegenseitig Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Was mit diesem Tag hier am Schluss ist, welcher Tag? Montag? Ja? Oder was auch immer, wir kommen gleich nochmal drauf. Ja? Falls du jetzt hier so an diesem letzten Satz hängen bleibst und sagst, welcher Tag kommt? Habe ich was vergessen? Was meint der Schreiber vom Hebräerbrief? Wir kommen gleich drauf. Der Brief, der wurde geschrieben an Christen mit einem jüdischen Hintergrund. Und weil sie sich zu Jesus bekennen, weil sie sagen, Jesus ist nicht nur irgendwie ein netter Kerl, er ist mein Freund, mein Herr, mein König, deswegen bekommen sie wahnsinnig Druck. Die bekommen wahnsinnig Druck, es droht ihnen Verhaftung, es droht ihnen Schlimmeres. Und deswegen setzt der Schreiber vom Hebräerbrief alles dran, ihnen zu zeigen, wer Jesus ist. Seht euch an, wer er ist. Durch ihn lernen wir Gott wieder kennen. Er macht uns zum Teil von Gottes Familie. Durch seinen Tod, sein Kreuz, seine Auferstehung hat er alles verändert. Durch ihn haben wir wieder Zugang zu Gott und durch ihn haben wir gemeinsam Anteil daran, Gottes Familie nicht nur von Weitem zu kennen, sondern zu ihr zu gehören. Und wir brauchen uns gegenseitig auf diesem Weg mit Jesus. Das ist so diese Spur durch diese 13 Kapitel dieses Briefs. Zu sehen, wer Jesus ist. Und dass wir uns gegenseitig brauchen auf diesem Weg. Und so gucken wir einfach diese Verse an. So, wofür sind sie da? Was um alles in der Welt bedeuten sie? Und es damit beginnt, hey, wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist treu. Es gibt genug Momente, in denen du vielleicht hier dranhängst und merkst, hier in mir kriecht eine Angst hoch. Oder ein Schuldgefühl oder ein Selbstzweifel. Vielleicht auch ein Blick auf deine Beziehung zu Jesus. Vielleicht in der Form von, wie kann Gott mit mir wirklich was anfangen? Liebt er mich oder hat er mich aufgegeben? Kann er mit so jemandem wie mir, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, etwas anfangen? Und genau in solchen Momenten, nicht nur da, aber genau auch da brauchen wir andere Christen. Wir brauchen andere Christen, ich brauche andere Christen, die dir das im Hauskreis, in der Bibelstunde zusagen, die für dich beten, die dich nicht damit alleine lassen. Menschen, die in diesem Teil, wir nennen das ja so Mitgebrachtes, wo Menschen davon erzählen, hey, wie habe ich Jesus in der vergangenen Woche oder Wochen erlebt, die das teilen und dir da damit klar und deutlich machen, hey, Gott ist treu. Der lässt dich nicht im Stich, der ist größer als die dunklen Gedanken, die du vielleicht hast. Ich war letzte Woche für 4 Tage in der Schweiz am Zürchersee, nicht zum Urlaub machen, sondern Aktivurlaub. Das war eine Weiterbildung bei einer großen Gemeinde und an einem Abend war Lobpreisabend hier der Jugend. Und ich war da mit drin und wir haben genau dieses Lied gesungen, das wir auch gerade gesungen haben. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und ich habe da drin so gelebt, dass mir das Menschen zugesungen und zugesagt haben. In einer Situation, wo mein Kopf ziemlich duster und dunkel war. Und es braucht die Gemeinde. Es passiert vielleicht auch, Gott ist gut, wenn er das hier über Musik aus der Konserve macht und du das über deine Kopfhörer oder die Lautsprecher in deiner Wohnung hast. Und doch, es im Rahmen von Gemeinde zu erleben, das hat eine ganz besondere Dynamik. Dieses gemeinsame Festhalten, hey, Gott ist treu, in ihm ist unsere Hoffnung. Dafür brauche ich meine Brüder und Schwestern im Glauben. Vers 24a, und wir wollen uns umeinander kümmern, diesen Blick füreinander zu haben. Als Nachfolger von Jesus schauen wir nacheinander, fragen ehrlich mit Interesse, hey, wie geht's dir? Verteilen das, wo es klemmt, wo Leute mit dem Fahrrad wirklich hässlich wild auf die Schnauze gefallen sind, ins Krankenhaus müssen, wo es unklar ist, wo es spannend ist, als Sohn und Tochter hier zu erleben, was mit dem Papa, mit der Mama gerade los ist. Wir kümmern uns umeinander. Als Gemeindeleitung, wenn wir uns einmal im Monat treffen, dann gehört es dazu, dass wir zum einen uns austauschen, hey, wie geht es uns persönlich, aber auch zusammen, hey, wie geht es den Leuten in der Gemeinde? Was ist gerade los bei Leuten? Nicht irgendwie hier so einfach aus Interesse und so ein bisschen, ha ja, so klassisch Neugier irgendwie, so, aha, dass man ein bisschen miteinander drüber schwätzt. Nein, aus Interesse an euch und damit den Auftrag, miteinander für euch zu beten, füreinander da zu sein. Und dass wir uns als Gemeinde nicht in Herausforderungen, nicht im Leiden alleine lassen. Dass wir für Prüfungen beten, für Krankenhausbesuche, miteinander hier, unter anderem hier bei einer Geburt, nach einer Geburt hier gucken, hier, wie sind die Leute essensmäßig versorgt, dass sie nicht kochen müssen. Ich habe das selber erlebt, Halleluja. Ja, und füreinander da sind. Das bedeutet, hey, wir kümmern uns umeinander. Es geht weiter. Und uns eben gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das ist so ein Moment, das kennst du vielleicht hier, wenn du Sport machen willst oder wenn du hier in deinem Leben Verprüfungen lernen musstest. Mit jemand anderem zusammen funktioniert es in der Regel besser als alleine. Ja? Weil da ist nochmal jemand, der dich mit anschiebt, der sagen kann, auf Martin, Arsch hoch, wir machen noch eine Runde. Komm, wir geben uns jetzt hier vollends die Mühe, bis es volle Stunde ist. Wir bleiben da, wir bleiben dran, komm, miteinander packen wir das. Wir pushen uns, wir schieben uns gegenseitig an, motivieren einander und das ist eben anders, als wie wenn man da drin alleine steckt. Komm, wir bleiben gemeinsam an Jesus dran. Wir machen ganze Sache mit ihm. Komm, wir gehen miteinander spazieren im Wald und wir beten füreinander. Komm, lass uns gemeinsam regelmäßig in Gottesdienst gehen. Komm, wir suchen Wege, wie du mit dieser schwierigen Kollegin umgehen kannst. Komm, wir helfen uns als Männer im Kampf gegen die Pornografie. Komm, wir setzen uns gemeinsam für eine Person ein. Das macht ein festes Miteinander aus. Weil ich weiß genau, alleine funktioniert es nicht so. Und es ist gut und es ist wichtig, dass man andere hat, die einen so mit anschieben, mit einem unterwegs sind, die einen anspornen, pushen, hier motivieren. Wir brauchen einander. Und auch wollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Auch das gehört dazu. Nicht als einen erhobenen Zeigefinger, sondern dieses Wissen, hey, wir brauchen diese Mannschaft miteinander. Es ist mir sehr klar, es gibt Sonntage, an denen du nicht da bist. Ihr habt ein Familienfest, es ist Urlaub, du bist irgendwie vielleicht komplett zerstört von deiner Woche, von der Nachtschicht. Das gibt es und das ist okay. Und doch manchmal ist es so, dass aus so einer punktuellen Abwesenheit eine Gewohnheit wird. Weil am Sonntagmorgen, gerade wenn es so bolleheiß ist oder im Winter, wenn es so bitterkalt ist, stell dir vor, es gibt Jahreszeiten, wo es bitterkalt ist. Ja, man fühlt es gerade nicht, aber es gibt Jahreszeiten, in denen es bitterkalt ist und du drei Jacken anhast. Ja? Wurst egal, ob Sommer oder so bitterkalt im Winter, es ist manchmal einfacher vielleicht zu Hause zu bleiben. Oder es klemmt irgendwo gerade mit Leuten und du sagst, boah, wenn ich den jetzt am Sonntag auch noch sehen muss. Es kann sein, dass sich eine Entwicklung einschleicht, wo du sagst, boah, es wäre bequemer, nicht hinzugehen. Auch ein Amerikaner hier, D.A. Carson, der formuliert es. Das englische Zitat ist viel besser. Die von euch, die fit mit Englisch sind, ihr spürt da einfach vielleicht mehr drin als die deutsche Übersetzung, wo er sagen kann, no one drifts towards holiness. Ja? Niemand treibt zufällig in ein heiliges Leben hinein. So habe ich es mal versucht, frei nach Lutz zu übersetzen. Ja? So, okay, Cree macht den Daumen hoch. Scheint nicht ganz schlecht übersetzt zu sein. Ja? Aber so, man driftet nicht zufälligerweise in ein Leben hinein, das uns Jesus ähnlicher werden lässt. Es ist kein Zufall. Und er bringt eine Wahrheit auf den Punkt. No one drifts towards holiness. Niemand treibt zufällig in ein Leben hinein, das mehr und mehr dem von Jesus gleicht, sondern es braucht diese Leute, mit denen man bewusst und absichtsvoll gemeinsam so ein Glaubensleben hat. Und der letzte Teil, habe ich den hier draußen gehabt, was war da los? Ja, na, viel mehr, und jetzt kommt dieser komische Tag, welcher Tag auch immer, viel mehr wollen wir uns gegenseitig Mut machen und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Es kommt der Tag, nicht nur der, an dem es wieder kühler wird, ja, darauf hoffe ich gerade sehr, es kommt der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Das ist die Erwartung durchs Alte und Neue Testament irgendwo wieder, dass Jesus als der Messias nicht nur das erste, sondern eben auch das zweite Mal kommt. Dass er wiederkommt, genauso wie er es versprochen hat, genauso wie es in der Jahreslosung drinsteckt, wo es dann heißt, siehe, ich mache alles neu. Und so sagt der Schreiber für die Hebräer und genauso für dich und mich, hey, bleib an Jesus dran in der Erwartung, dass er wiederkommt. Und da brauche ich die anderen dazu. Da brauche ich dich dazu, dass wir miteinander an ihm dranbleiben. Wir wollen gemeinsam das erleben. Wir finden in der Gemeinde unser festes geistliches Zuhause. Das macht's aus. Da ist ein Schatz drin. Vielleicht gemerkt, es ist nicht zuerst irgendwie so ein Pflichtding, es ist nicht Klemmbrett und Strichliste, es ist nicht hier die rote Linie, so nach dem Motto, wenn du weniger als diese Anzahl hast, dann hast du ein Gespräch mit deiner Gemeindeleitung am Laufen, weil sie dich zusammenpfeift und stutzt. Nein, sondern es beginnt mit dem zu sehen, hey, was für ein Geschenk Gott dir mit diesem Rahmen namens Gemeinde gibt, mit den Brüdern und Schwestern, die genauso Jesus suchen. Dafür sind wir gemacht. Es kann sein, du sitzt hier drin, du hörst und siehst es und es ist dir noch fremd und du bist am Suchen, ist es wirklich dran, ist es mein Ding? Dann guck, guck einfach weiter mal zu, was das hier ist, was das für ein Laden ist, wie diese Christen hier miteinander sind. Schau genau hin, nicht weil es eine perfekte Gemeinde ist, die gibt es nicht, sondern weil du hier Menschen siehst, die gemeinsam versuchen, Jesus hinterher zu stolpern und das miteinander. Es kann sein, du bist gelegentlich da, bist schon eine Weile da und doch eher irgendwie so ein bisschen noch in diesem Zuschauermodus. Dass das wirklich so, dass du sagen kannst, das ist mein Zuhause, das ist es noch nicht. Da will ich dich einfach fragen, was hält dich davon ab, so einen Schritt näher zu gehen? Was hält dich davon ab, einen Schritt näher zu gehen? Und genauso kann es sein, dass du hier schon Ewigkeiten zu Hause bist. Dass nicht nur du, nicht nur deine Kids, sondern auch deine Enkel hier ein geistliches Zuhause finden. Und das ist wunderbar. Das ist großartig, das auch über Generationen hinweg zu erleben. Und du sagst, ich kenne diesen Schatz. Ich schätze diesen Schatz. Und doch manchmal ist es dran, das von Neuem zu sehen, hey, was gibt mir Gott eigentlich? Was gibt Gott uns eigentlich mit der Gemeinde? Gerade dann, wenn sich irgendwie so eine Gewohnheit einschleicht. Gerade dann, wenn es irgendwie knirscht und du sagst, boah, ich habe jetzt am Sonntag eigentlich keinen Bock, in einem Raum mit der Person zu sitzen. Nochmal, es geht nicht um eine Organisation. Es geht nicht um Strichlisten. Es geht nicht um Teilnehmerzahlen, sondern es geht um dich, deine Beziehung zu Jesus und diese Gruppe an Menschen, die das gemeinsam mit dir lebt. Das hat mit diesem Entschluss zu tun, ich will den Schatz entdecken, entweder ganz neu oder wiederholt, da dabei zu sein, offen zu sein für das, wie Gott deine Anwesenheit benutzt, damit andere gesegnet werden und zu erleben, wie andere durch dich gesegnet werden. Ich möchte damit schließen, na nicht ganz, aber fast, mit einer Geschichte hier von einem Pastor, der hat ein Gemeindemitglied gehabt, einer, der kam halt in Gottesdienst. Und so war bei der Predigt dabei und nach der Predigt ist der Karl zack raus. Und an einem Sonntag schnappt sich der Pastor den Karl, sagt selber Abend, guckt, dass er ihn an der Tür erwischt und sagt, hey, was ist denn los? Warum gehst du eigentlich jedes Mal nach der Verkündigung? Was ist los? Wie kommt's? Ist irgendwas? Und der Mann sagt zu ihm, ich brauche Gottes Wort, aber diese Sippe an Menschen brauche ich nicht. Die halten mich in meinem Glauben auf. Die sind wie Ballast für mich. Die sind lahmarschig mit Jesus, um es deutsch zu formulieren. Ich komme ohne die schneller mit Jesus vorwärts. Und sein Pastor sagt zu ihm, könnte es sein, dass du genau hier bist, damit ihr Glaube Fahrt aufnimmt? Dass du zum Segen für sie wirst? Weil dafür sind wir gemacht, für ein Miteinander, auch in so einem verbindlichen Rahmen. Vielleicht, ich auf jeden Fall, erinnere mich an der Porsche vom Anfang. 525 PS, aber ohne Räder kommt diese Kraft nicht auf die Straße. Das Potenzial ist da, aber es kommt nicht wirklich dort an. Und genau das ist deine Glaubens- und Jesus-Beziehung irgendwo auch in diesem Bild gesprochen. Jesus hat dir sein Leben gegeben, seinen Geist, seine Verheißung, seine Begabung, seine Kraft. Und dieser Glaube, der ist nicht dafür gemacht, dass er irgendwo allein und einzeln in der Garage stehen bleibt, sondern dass er seine Kraft entfaltet, dass diese Kraft auf die Straße kommt, in einer ganz konkreten Gemeinschaft mit echten Leuten und mit einem gemeinsamen Alltag. Weil dafür sind wir von Jesus gemacht. Und mit dem möchte ich reden und zum Schluss beten. Jesus, was für einen Schatz gibst du uns mit der Gemeinde? Manchmal auch einen sehr herausfordernden Schatz. Manchmal in Unterschiedlichkeit, manchmal auch mit Irritation, mit kniffligen Situationen. Und doch ist ein riesiges Geschenk, weil du bist der uns verbindet und du sagst, Gemeinde ist wie ein Leib, der zusammengehört, wie ein Körper, der diese Unterschiedlichkeit braucht und der Körper spürt es, wenn ein Teil nicht mehr da ist. Und so gibst du uns ein Zuhause hier. Und du weißt längst, was in den Herzen, in den Köpfen von jedem uns bei diesen Bibelversen losgeht. wo die Hoffnung, die Freude gerade überwiegt und die Dankbarkeit, ja, zum Glück habe ich die. Oder wo es gerade knirscht. Oder wo vielleicht die Frage da ist, hey, warum gehe ich da überhaupt noch hin? Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du dich in deiner unnachahmlichen Art da mittendrin zeigst. Und dieser Schatz sichtbar wird, den du uns gibst, dass wir einander haben und gemeinsam zu dir gehören und als Teil deiner großen weltweiten Familie das abbilden, was deine Familie ausmacht. Menschen, die sich gegenseitig brauchen und gemeinsam sich an dich hängen, dich suchen, dir nachfolgen und einander dir entgegenlaufen in der Erwartung, dass du wiederkommst und die Ewigkeit anbricht. Danke dir. Amen.